Rapide aktuell. Hörschwelle.
Und wie denken Sie darüber, dass hier eine Unterkunft hinkommen soll?
Ja, finde ich vernünftig.
Viele Ihrer Anwohner oder Ihre Nachbarn sehen das ja anders.
Naja, das sind Ängste, irrational und dumm zum Teil. Wenn die Informationspolitik des Senats in dem Fall besser wäre, ließen sich viele dumme Ansichten vermeiden.
Was meinen Sie mit dumm oder was sind das für Ängste?
Naja, die Ängste fangen damit an, dass die Frauen abends nicht mehr hier laufen wollen, weil sie Angst haben, vergewaltigt zu werden. Und das ist etwas, wovor man immer Angst haben kann, aber was nichts mit Asylbewerbern zu tun hat. Dann gibt es ja eine ganz generelle Angst vor allem, was fremd ist. So auch hier.
Geruchsbelästigung durch fremde Speisen? Wie die Blankeneser mit der neuen Flüchtlingsunterkunft umgehen? Eine Sendung von Friederike Meyer.
Eine verträumte Straße im Westen Hamburgs. Ruhig ist es im Björnsonweg. Nur ab und zu fährt ein Auto vorbei. Ein- und Mehrfamilienhäuser wechseln sich ab. Die Vorgärten sind ordentlich gepflegt. Ein älterer Mann mit kurzen Hosen und gestreiftem Hemd streicht sorgfältig den Lattenzaun vor seinem Haus. Er lächelt freundlich. So lange, bis ich ihn nach den Flüchtlingen frage. Das sei wirklich ungeheuerlich, sagt er. Was da alles geschrieben wurde, nichts als Lügen. Eine Champagnergesellschaft sollten sie sein. Reiche Menschen mit Yachten, ob ich hier irgendwo eine Yacht sehe. Er wirkt ehrlich empört. Doch ins Mikrofon sprechen möchte er nicht. Auch seine Meinung dazu, dass hier am Björnsonweg eine Flüchtlingsunterkunft gebaut wird, will er nicht äußern. Genau wie die Frau mit den grauen Locken, die gerade aus dem Auto steigt. Sie öffnet das schmiedeeiserne Tor zu einer Zufahrt ganz am Ende des Björnsonwegs. Energisch schüttelt sie den Kopf. Auch sie möchte nicht ins Mikrofon sprechen. Wir haben ihre Aussage nachsprechen lassen.
Es wurde dermaßen polarisiert, dass ich nichts mehr dazu sagen möchte. Mittlerweile glaube ich den Medien auch bei anderen Sachen nicht mehr.
Hier, ganz am Ende des Björnsonwegs, hört die Straße auf und das Wäldchen beginnt. Direkt gegenüber den Einfamilienhäusern am Ende der Straße ist das Grundstück, um das es geht. Eingerahmt von Mischwald und efeuberankten Birken, das Gras wuchert wild. Dazwischen einige frisch abgesägte Baumstümpfe. Sie zeugen von dem Schauspiel, das sich hier abspielte und das den Elbvorort Blankenese auch überregional in die Nachrichten brachte.
Von wegen fein, so rabiat kämpft Blankenese gegen Flüchtlinge.
Mopo, 6. April dieses Jahres.
Egoismus mit rassistischer Nebenwirkung.
Spiegel Online, 8. April.
Wenn Schnösel auf Öko machen.
Taz, ebenfalls 8. April.
Die Flüchtlingsunterkunft, die der Bezirk Altona am Björnsonweg plant, ist mit 192 Plätzen vergleichsweise klein. Es wäre die erste Flüchtlingsunterkunft in Blankenese. Das Grundstück am Ende des Björnsonwegs gehört den Wasserwerken Hamburg. Für die Bauarbeiten sollten dort 42 Bäume gefällt werden. Doch als Anfang April dieses Jahres die Arbeiter kamen, blockierten Anwohner die Zufahrt mit ihren Autos. Bereits am Tag zuvor war einer Biologin die Spraydose entwendet worden, als sie die Bäume zur Fällung markieren wollte. Die Anwohner wehrten sich. Und sie klagten. Susanne Schwendke von der zukünftigen Betreibergesellschaft Fördern und Wohnen.
Das Grundstück ist so eine Brache, die quasi ins Wäldchen übergeht. Und in den Jahren, in denen das jetzt brach lag, sind da natürlich auch solche Birken, sowas, so junge Bäume gewachsen. Die Anwohner haben geklagt. Aussage ihrer Klage war, dass Naturschutzbelange nicht genügend beachtet wurden vor Erteilung der Baugenehmigung. Also, dass ein Verfahrensfehler gemacht wurde, bevor die Baugenehmigung erteilt wurde. Insofern haben die Anwohner die Baugenehmigung angefochten und das Verwaltungsgericht hatte einen entsprechenden Eilantrag eben erst einmal angenommen und einen Baustopp ausgesprochen.
Zu ihren Gründen wollen sich der oder die Kläger nicht äußern. Durch die mediale Berichterstattung wurde der Anwohnerprotest auch über die Grenzen von Blankenese hinaus bekannt. Paul Sanders von der Aktivistengruppe Interventionistische Linke sagt dazu:
Da haben wir gesagt, das nehmen wir nicht hin, dass sozusagen einige Leute, die in einem sehr reichen Stadtteil wohnen, der bis jetzt noch nichts dafür getan hat, eigentlich, dass hier geflüchtete Menschen, die vor Krieg und Elend irgendwie fliehen, aufgenommen werden, dass die sich so selbstbestimmt einfach darüber hinwegsetzen und einfach sagen können, wir machen nichts und das soll, wenn dann, auf ärmere Stadtteile abgewälzt werden, die ganze Verantwortung. Und genau, und da wollten wir was gegen machen.
2 Tage nach dem Eilantrag radeln etwa 80 Aktivisten und Unterstützer nach Blankenese, begleitet von einem Tross Journalisten. Die Aktivisten hatten ein Kettensägen-Massaker angekündigt.
War sicherlich ein bisschen ein catchy Slogan, würde ich mal sagen. Und letztlich war es ja auch vor allem eine symbolische Aktion. Wir hatten weder das Material noch wirklich, konnten wir sozusagen die Sicherheit der anwesenden Leute ausreichend gewährleisten, in der Form, dass wir dann wirklich die Bäume auch fällen konnten, weil es standen einfach sehr viele Leute drumherum. Deswegen haben wir dann vor Ort gesagt, es geht nicht, dass wir das jetzt machen, sonst wird hinterher noch wer verletzt. Aber uns war es schon sehr wichtig zu zeigen, dass so eine eigenmächtige Entscheidung von vermutlich ja wenigen Leuten, die da wohnen, die sozusagen so rassistisch sich äußern in der Form, wie sie das getan haben, dass wir das nicht hinnehmen wollen, weil wir für einen Hamburg einstehen wollen, was für alle da ist, unabhängig davon, was im Pass steht oder ob man überhaupt einen Pass hat.
Blankenese gehört zu den reichsten Stadtteilen Hamburgs. Das jährliche Durchschnittseinkommen liegt mit mehr als 100.000 Euro knapp 3-mal so hoch wie das mittlere Einkommen in der Hansestadt. Der Ausländeranteil dagegen liegt mit 7,8% deutlich unter dem Durchschnitt. Bei dem Kettensägen-Massaker wird kein einziger Baum gefällt. Doch die Medien berichten ausführlich über die Aktion. Alles wegen einer Flüchtlingsunterkunft, einer vergleichsweise kleinen, dazu. Dabei gab es einmal Zeiten, da standen am Björnssonweg sogar 2 Flüchtlingsunterkünfte.
Ja, ich kenne diese Gegend seit 1964. Damals hieß der Björnssonweg noch Tinstaler Kirchenweg und hinten links, Nummer 39, war das Elsa-Brandström-Haus im Deutschen Roten Kreuz, ein Studentenwohnheim. Dort lebte ich 5 Jahre lang bis 1969 und da lernte ich die Gegend sehr schätzen und lieben.
Albrecht Hauter ist 74 Jahre alt. Er war Lehrer an der Verwaltungsschule und wohnt heute mit seiner Frau in einer Nebenstraße des Björnssonwegs.
Als ich 1964 hierher kam, war dieses Haus hier ein Schullandheim. Ja, und da war ein schöner Spielplatz hier. Das Gelände war sehr wild bewachsen. Alle diese Häuser standen noch nicht. Das ist ja ein Nordhang. Da unten war ein leicht sumpfiges Gelände, wo sich also sehr viele Reptilien aufhielten. Also das war eine Idylle. Und so wurde es dann auch von den Asylbewerbern verstanden, die dann hier einzogen.
Wir stehen vor einem 2-geschossigen, älteren Gebäude. Früher war hier eine der Flüchtlingsunterkünfte. Mittlerweile ist das Grundstück verkauft. Ringsherum stehen neue, moderne Einfamilienhäuser. Wir gehen weiter den Björnssonweg entlang, bis die Straße endet und der Waldweg beginnt. Ein Bauzaun begrenzt die Lichtung, wo die Flüchtlingsunterkunft entstehen soll.
Da stehen wir jetzt vor dem Gelände des ehemaligen Studentenwohnheims. Das war Studentenwohnheim bis in die 70er Jahre hinein. Dann wurde es vom Studentenwerk übernommen. Vorher gehörte es zum Deutschen Roten Kreuz. Studentenwerk gab es dann ab zum Pflegen und Wohnen. Und die brachten dann hier, weil Studenten hier nicht mehr wohnen wollten natürlich, brachten hier dann Asylbewerber unter. Und das waren 4 Pavillons und 2 Haupthäuser. Björnssonweg 39 war das.
Der städtische Betreiber Fördern und Wohnen war damals mit beiden Flüchtlingsunterkünften beauftragt. Sie hatten verschiedene Schwerpunkte, so Susanne Schwendke von Fördern und Wohnen.
Die Einrichtung, die Fördern und Wohnen früher am Björnssonweg hatte, gab es von 1983 bis 2009. Sie hatte 184 Plätze und dort waren auch Flüchtlinge untergebracht, aber ausschließlich Personen mit psychischer Erkrankung. Das Grundstück, das jetzt bebaut werden soll, liegt ja unmittelbar am Wäldchen, halb im Wäldchen. und war so ein bisschen auch für die psychisch erkrankten Menschen als Grundstück ganz gut, weil die auch einfach dann mal in den Wald gegangen sind, wenn es ihnen schlecht ging, und haben da so ein bisschen auch mal einen Baum angeschrien, sagte der Sozialarbeiter. Und dann war alles wieder gut. Und der andere Standort war mehr in der Mitte der Straße mit anderer Bewohnerstruktur.
Knapp 20 Jahre nachdem Albrecht Hauter als Student am Björnssonweg gewohnt hatte, zog er mit seiner Familie wieder in die Gegend.
Seit 1991 wohnen wir hier. Damals war das ehemalige Studentenheim und das Schullandheim Nummer 58 schon umgewidmet zu einem Asylbewerberwohnheim. Wir haben also hier, als wir einzogen, schon die vielen, vielen Asylbewerber aus über 100 Nationen, glaube ich, schon kennengelernt. Vor allem haben wir ihre Kinder kennengelernt, weil unsere Kinder mit den Kindern in den Häusern da hinten aufgewachsen sind. Sie haben die Spielplätze gemeinsam benutzt, sie haben miteinander Fußball gespielt, sie haben uns zu Geburtstagen besucht, wir haben bei ihnen Geburtstage gefeiert. Es war also ein gut nachbarschaftliches Miteinander und ein gut nachbarschaftliches Zusammenleben.
Auch Helga Rodenbeck kennt den Björnssonweg von früher. Sie arbeitete damals 10 Jahre lang als Sozialarbeiterin in einer der Flüchtlingsunterkünfte.
Es war eben einfach total nett, ruhig. Wir können nur Bestes erzählen, auch dass die Anwohner damals dazu kamen, zu Festen, Kleidung brachten. Es fanden vielerlei Kontakte statt. Natürlich gab es immer wieder mal jemand, der sich irgendwie beschwert hat über, zum Beispiel über fußballspielende Jugendliche. Aber insgesamt war es total ruhig und friedlich. Und wir haben eben auch nachweislich Dokumente der letzten 5 Jahre, wo es eben keine besonderen Vorkommnisse in der Unterkunft gab.
Heute arbeitet Helga Rodenbeck für den Runden Tisch Blankenese. Die Flüchtlingsinitiative gründete sich Anfang der 90er Jahre. Damals hatte es Anwohnerproteste gegen den Ausbau einer anderen Unterkunft in Blankenese gegeben. Heute ärgert sie sich über die Gerüchte, die über die Zeit früher erzählt werden.
Also ich habe gehört, so ist es gesagt worden auf Diskussionen, dass da muss es nämlich vor 23 Jahren schon gewesen sein, dass es ein Auto in der Nähe wäre aufgebrochen worden von einem nachweislich wohl einem Flüchtling. Ich möchte dazu sagen, ich wohne selber in Blankenese. Mir sind schon mindestens 3-mal Autos aufgebrochen worden. Vor Tagen habe ich einen Brief gelesen, wo sich jemand beschwert hat, dass da manchmal Müll gelegen hätte. Also auch da bin ich wirklich verständnislos, weil ich habe da nie Ansammlung von Müll gesehen. Wir hatten unsere Müllcontainer. Es war wirklich sehr in Ordnung. Und wenn ich manchmal hier in Blankenese gucke, neben den Containern, was da für Müll liegt, dann finde ich das maßlos übertrieben, wenn solche Sachen geäußert werden.
Die Unterkünfte am Björnssonweg wurden 2009 geschlossen. Zu dieser Zeit kamen nur wenige Flüchtlinge nach Hamburg. Die Stadt und der Betreiber Fördern und Wohnen reduzierten die Plätze stark. Viele Unterkünfte wurden geschlossen.
Es spielte sicherlich eine Rolle, dass man Unterkünfte erhalten hat, die besonders zentral waren, die eine Größe hatten, die besonders wirtschaftlich zu betreiben waren. Und der Björnssonweg war höchstwahrscheinlich damals, als die Platzzahlen niedrig waren, als etwas entlegenere Adresse, hat man dann gesagt, den Standort geben wir auf. Die Nachbarn und sehr viele engagierte Menschen aus Blankenese haben damals gesagt, wieso denn? Hier läuft es doch so gut, wir engagieren uns hier so gerne, bleibt doch ruhig da. Aber soweit ich das verstanden habe, sind einfach an zentraleren Orten dann Plätze gebündelt worden.
Damals setzte sich Helga Rodenbeck mit dem Runden Tisch Blankenese dafür ein, dass die Asylbewerber nicht auf Unterkünfte in ganz Hamburg verteilt wurden. Auch war nicht klar, ob die Menschen mit psychischen Problemen auch in einer neuen Unterkunft wieder Einzelzimmer bekämen.
Wir haben Anwohner befragt und um Hilfe gebeten, dass sie mit unterstützen, dass die Leute geschlossen nach Sülldorf kommen. Und ich weiß, es sind einige von uns mit Unterschriftslisten durch die Straßen gezogen, eben auch gerade Björnssonweg, und es haben eben viele unterschrieben. So, da gab es also schon ein Miteinander und eine Solidarität. Die haben ja nicht unterschrieben, weil sie jetzt froh waren, dass die Leute wegkommen würden, weil das war sowieso damit verbunden. Aber die haben sich ja eben auch mit ihrer Unterschrift für die Bewohner eingesetzt.
Helga Rodenbeck ist überzeugt, dass auch heute die Mehrheit der Anwohner am Björnssonweg der Unterkunft positiv gegenübersteht. Als bekanntes Gesicht des runden Tisches war sie selbst allerdings auch Anfeindungen ausgesetzt.
Es gab eine Zeit, da bin ich sehr angemacht worden, so was ich denke. Und ich sollte mal selber Flüchtlinge in meinen Garten nehmen. Das war noch in diesem Jahr. Und Leute haben bewusst die Straßenseite gewechselt. Fand ich schon erstaunlich, auch ein bisschen deprimierend. So, aber auf der anderen Seite hat mir das wieder gezeigt, dass wir weitermachen müssen. Dass man sich nicht von solchen Emotionen einschüchtern lässt oder so, sondern dass wir einfach unsere Stärke rauskehren müssen, um zu zeigen, dass wir Flüchtlinge für willkommen heißen oder willkommen heißen und wollen.
Nach den Protestaktionen im April organisierte der Runde Tisch eine Demonstration für Flüchtlinge, an der etwa 1000 Menschen teilnahmen. Auch der Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Blankenese, Klaus-Georg Pöhls, engagiert sich in der Flüchtlingsarbeit.
Wir haben erst agiert, als wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir ein Gegenzeichen setzen und haben dann diese Demonstration gemacht. Da war ausschlaggebend einfach, dass wir ein Zeichen setzen wollten, dass Blankenese nun doch wieder, nochmal wieder in Verruf gekommen ist und dass es ein sehr solidarisches und mehrheitlich auch solidarisches Blankenese gibt. Und das sollte ein Zeichen nach außen sein und zugleich war es ein schönes Zeichen nach innen für den Zusammenhalt in Blankenese selber.
Aber wer sind denn die Menschen, die im April die Baumfällarbeiten blockierten? Wer klagte gegen die Unterkunft? Und mit welchen Gründen? Auf den Eilantrag hatte die Stadt mit einer Beschwerde reagiert und gewonnen. Die Bäume durften gefällt werden. Doch die eigentliche Klage am Verwaltungsgericht ist noch nicht entschieden. Der Anwalt des Klägers, Rüdiger Nebelsieg, war bis 2015 im Vorstand der Umweltschutzorganisation BUND Hamburg. Auf meine Interviewanfrage hin erklärt er, er könne aus Gründen seiner anwaltlichen Verschwiegenheitspflichten nichts sagen. Auf die Vorwürfe habe man jedoch reagiert, erklärt Susanne Schwendke.
Wir haben es so gemacht, dass ein Biologe das Grundstück geprüft hat, ob da seltene schützenswerte Pflanzen vorhanden sind. Einige wenige wurden gefunden, die wurden umgepflanzt, sodass die jetzt außerhalb des Grundstücks liegen und erhalten bleiben. Und es wurde sehr sorgfältig geprüft, wie viele Bäume müssen wirklich weichen. Und zunächst war man von 80 ausgegangen, dann hat man es auf 42 reduziert bekommen. Und insofern ist, soweit wir das beurteilen können, beziehungsweise soweit uns die Biologen, die das für uns geprüft haben, gesagt haben, dieses Grundstück jetzt so, dass man den Naturschutz nicht verletzt, wenn man es bebaut. Und die Anwohner haben auch nicht die bestimmte Verletzung einer Naturschutzbedingung geltend gemacht, sondern einen Verfahrensfehler. Also die Bezirke, bevor die so einen Bau genehmigen, müssen wohl gewisse Fristen einhalten, wie lange etwas ausliegt oder dergleichen. Es scheint so, als hätte man da wohl irgendwas gefunden, was man anfechten konnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein wertvolles Stück Natur dadurch gefährdet würde.
Es gibt nur wenige Möglichkeiten, rechtlich gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft vorzugehen. Ein Anwohner muss dafür eine rechtliche Betroffenheit geltend machen. Naturschutzgründe hätte in diesem Fall nur etwa eine Naturschutzorganisation vorbringen können. Albrecht Hauter erinnert sich an die Zeit, als die Pläne für die neue Unterkunft in der Nachbarschaft am Björnssonweg bekannt wurden.
Als die Flüchtlinge erschienen und immer zahlreicher wurden, dann habe ich mir schon gedacht, oder nicht nur ich, auch die Nachbarn, ob da hinten wieder wohl mal was hinkommt. Ja, dann ging das zunächst einmal hier als Gerücht herum und dann wurde das Gerücht immer mir verdeutlicht. Dann kam es eines Tages, lud ein Hausbesitzer am Ende des Björnssonwegs in seine Garage ein zu einem Nachbarschaftstreffen. Da sollte diskutiert werden, wie man sich nun dieser Flüchtlingsfrage gegenüber verhalten solle. Ja, und das war eine sehr kontroverse Diskussion. Da gab es ein intensives Kontra, aber auch ein intensives Pro.
Damals hatten die Anwohner so eine Art Initiative gegründet und auch so Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und dann irgendwann hörte man aber auch nichts mehr. Und ja, dann waren wir so davon ausgegangen, die haben das akzeptiert, dass wir da jetzt bauen. Wir waren auch davon ausgegangen, dass eigentlich, wenn wir so eine kleine Unterkunft bauen, die sich ja immer alle von uns wünschen, ne, der Initiativendachverband sagt ja maximal 300 Personen, jetzt am Björnssonweg sollen es 192 Plätze werden, dass wir eigentlich dachten, in der jetzigen Zeit, wo an anderen Orten eben auch über sehr große Standorte mit 3000 Plätzen diskutiert wird, dass wir dachten, da ist keine Nachbarschaft, sagt was, wenn man jetzt so was Kleines baut. Aber ja, da hatten wir uns offenbar getäuscht.
Seit die Anwohner auf einer Informationsveranstaltung im Sommer vergangenen Jahres über die geplante Unterkunft am Björnssonweg informiert worden waren, gab es einen E-Mail-Verkehr zwischen Anwohnern und Bezirksamt Altona. Martin Röhl, Sprecher des Bezirksamts, möchte heute nicht mehr detailliert auf diesen Austausch eingehen. Im Bezirksamt sind sie froh, dass die Situation momentan ruhig ist in Blankenese.
Die Argumente, die die Menschen vorgebracht haben, die Bedenken gegen den Bau der Unterkunft im Björnssonweg gehabt haben, sind unter anderem, dass die Schulsituation für Flüchtlingskinder nicht geeignet sei dort im Umfeld, dass die Einkaufsgelegenheiten zu weg und zu teuer für die seien. Befürchten zunehmende Vermüllung und zunehmende Lärm- und Geruchsbelästigung. Zunehmende Kriminalität ist auch ein Thema gewesen.
Geruchsbelästigung, damit ist die Belästigung durch die Zubereitung fremder Speisen gemeint. So erzählt es Albrecht Hauter, der dieses Argument auch schon gehört hat.
Es gab dann seitens von dort lebenden Menschen die Aussage, dass man ja die Flüchtlinge gern aufnehmen würde, aber nicht so viel. Das würde zu einer Überforderung dort fordern. Sie wären bereit, 90 Menschen dort aufzunehmen. Was natürlich angesichts der Situation in der Hamburg gerade zu der derzeitigen Zeit stand und wir ja auch nicht wissen, wie es sich weiterentwickelt, nicht ausreichend ist. Wir brauchen einfach mehr Fläche und mehr Raum für die Flüchtlinge.
Es sind Argumente, die vertraut erscheinen. Fast wortgleich wurden sie auch von den Anwohnern einer anderen Flüchtlingsunterkunft vorgebracht, der Sophienterrasse 1a in Harvestehude. Ein anderer, wohlhabender Stadtteil Hamburgs und eine Unterkunft von fast gleicher Größe. Die Kläger konnten damals den Umbau zwar nur verzögern und nicht verhindern, sie setzten aber juristisch durch, dass die Anzahl der Plätze verringert wurde. Es war die erste Klage gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Hamburg. Sie bildete den Auftakt einer Reihe von Klagen aus verschiedenen Stadtteilen.
Beispielsweise Lockstedt,
Volksdorf,
Lemsal-Mellingstedt,
Billwerder,
Kleinborstel.
In Blankenese drohten Anwohner bereits im vergangenen Jahr mit einer Klage. Dass sie tatsächlich eingereicht wurde, hatte sie nicht erwartet, sagt Susanne Schwendke.
Also die Klage hat uns überrascht, da der Standort schon so lange bekannt war vorher, da die Unterkunft sehr klein ist und die Bauweise ist auch eigentlich die schönste, die wir haben bei Fördern und Wohnen. Also das sind nicht Container oder Containermodule, die zu Häusern zusammengesetzt werden, sondern es sind richtige Häuschen, die gebaut werden. Und die sind auch ansehnlich. Die haben wir an anderen Standorten und das sind richtig schöne Anlagen. Da ist dann immer auch noch viel Grün. Es sind Bänke, Spielplatz für die Kinder dabei. Also das ist auch nichts, wo Anwohner jetzt vielleicht dadurch gestört werden, dass sie auf graue Containerwände schauen, sondern es wird sehr schön aussehen.
Außerdem sei man den Anwohnern bereits entgegengekommen.
Unsere Unterkünfte sind grundsätzlich immer für Flüchtlinge und hiesige Wohnungslose. Da war man aber bereit, als Zugeständnis am Björnssonweg nur Flüchtlinge dort einziehen zu lassen. Dieses Zugeständnis haben wir zum Beispiel auch an der Sophienterrasse gemacht. Und da im Moment auch sehr viele Plätze für Flüchtlinge gebraucht werden, kann man das machen, dass man an manchen Orten dann eben davon abweicht, auch immer deutsche Wohnungslose mit hineinzunehmen und dann nur mit Flüchtlingen auch belegt. Das ist ein Zugeständnis und das ist eigentlich nicht so in unserem Sinne, weil wir nicht möchten, dass Flüchtlinge und hiesige Wohnungslose gegeneinander ausgespielt werden, dass die Menschen, die hier wohnungslos sind, den Eindruck haben, für Flüchtlinge wird ganz viel gemacht und für uns nicht. Es ist aber offenbar in manchen Nachbarschaften eine große Sorge, dass Wohnungslose von hier eine schwierigere Klientel sind als Flüchtlinge.
Es war eine pragmatische Entscheidung. Auch an der Sophienterrasse in Harvestehude entstanden nach den Anwohnerprotesten keine Plätze für Wohnungslose. Dort wurden außerdem hauptsächlich Familien untergebracht.
Wenn wir jetzt darauf beharren, nein, hier müssen auch Wohnungslose mit rein oder nein, es müssen 40% Alleinstehende mit rein. Also normalerweise belegen wir 60% Familien, 40% Alleinstehende. Wenn wir darauf beharren und die Unterkunft kann deswegen nicht oder mit einer Riesenverzögerung erst gebaut werden, weil Anwohner klagen, dann fehlen uns halt die Plätze und wir brauchen die Plätze dringend, also sehr, sehr dringend.
In Hamburg warten derzeit mehr als 5000 Menschen auf Plätze in Folgeunterkünften. Obwohl sie einen Anspruch darauf haben, die Erstaufnahme zu verlassen, müssen sie weiterhin in Baumärkten und Lagerhallen wohnen. Die Folgeunterkünfte sind voll. Es sei das gute Recht der Menschen, sich juristisch gegen den Bau von Flüchtlingsunterkünften zu wehren, sagt Christiane Kurt vom Zentralen Koordinierungsstab Flüchtlinge.
Natürlich ist es immer schwierig, weil es verzögert Bauvorhaben und es verzögert auch die Unterbringung der Leute in, ich würde mal sagen, schöneren Unterkünften als teilweise den großen Hallen, in denen wir die Leute untergebracht haben. Das ist auch für die Menschen, die zu uns kommen. Und wenn man mal in so einer Halle war, weiß man, wie bedrückend das ist, in einer solchen Atmosphäre ohne Privatsphäre zu leben. Wäre es schon schön, wenn sie so schnell wie möglich eben in eine Folgeunterkunft ziehen können. Das dürfen natürlich selbstverständlich nur die, die auch ein Bleiberecht hier haben. Das bedeutet für die Menschen auch, dass sie dann, wenn sie in einer Folgeunterkunft leben, auch ein wesentlich selbstbestimmteres Leben haben. Wenn sie in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnen, werden sie quasi rundum versorgt, haben aber wenig Spielraum, sozusagen ihr Leben selbst zu gestalten. Ihnen wird eine Unterkunft und Kleidung und auch regelmäßiges Essen zur Verfügung gestellt. Aber alles Individuelle wie selbst kochen oder ähnliches, das können sie erst, wenn sie in den Folgeunterkünften wohnen.
Die Flüchtlinge werden dem Bundesland Hamburg nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel zugeteilt. Hamburg nimmt etwa 2,5% aller Flüchtlinge in Deutschland auf. Die genaue Zahl setzt sich aus der Einwohnerzahl und der Wirtschaftskraft eines Landes zusammen. Was nicht mit einberechnet wird, ist die Fläche des Landes.
Die Orte werden danach ausgesucht nach der Verfügbarkeit der Flächen. Und ich glaube, das muss man ein bisschen stadt- und bauhistorisch betrachten, dass in der Innenstadt, wo zum Teil eben auch die begehrten Quartiere sind, rund um die Alster, dass dort alles sehr, sehr stark schon bebaut ist mit Wohnbebauung und Ähnlichem. Man hat kaum freie Flächen und auch keine leeren Bestandsgebäude, eben wo so etwas realisiert werden kann. Da weicht man natürlich aus auf Gebiete, die eben nicht nur reine Wohngebiete sind, sondern eben auch Gewerbegebiete. Was natürlich dann auch mit sich zieht, dass das nicht notwendigerweise die am stärksten begehrten Wohngebiete in der Stadt an sich sind.
Mittlerweile gibt es in allen Bezirken und den meisten Stadtteilen Flüchtlingsunterkünfte. In ihrer Größe unterscheiden sie sich allerdings stark, von ein paar Dutzend bis hin zu mehreren tausend Plätzen. Dass der Björnssonweg in Blankenese sich für eine Unterkunft eignen würde, war schnell klar.
Für uns war es klar, dass wir dort sehr problemlos bauen können, dass dort Sachen wie Leitungen und Anschlüsse, die verlegt worden sind, relativ unproblematisch verlegt werden können, dass die Infrastruktur auch für die Flüchtlinge dort stimmt, also dass sie dort öffentliche Verkehrsmittel haben, dass sie eingebunden sind in eine Sozialstruktur und nicht irgendwo am Stadtrand leben, wo nichts ist. Und dass dort auch, und das darf man nicht vergessen, auch wenn es ein bisschen anders dargestellt wurde in den Medien zum Teil, dass dort auch sehr, sehr viele Menschen leben, die sich ganz toll ehrenamtlich engagieren und auch sehr bereit sind zu helfen dort. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor auch zur Integration der Menschen dort.
Der Björnsson-Weg ist eine überschaubare Nachbarschaft und es ist jetzt auch nicht gerade extrem zentral, aber es bietet trotzdem ein gutes Umfeld für Integration, weil wirklich diese klassische Willkommenskultur, ne, das Wort ist jetzt ein bisschen abgegriffen, aber das gibt es in dem Stadtteil, gerade eben vom Runden Tisch Blankenese. Die freuen sich schon darauf, bei der Integration zu helfen. Es gibt Schulen und Kitas. Klar, man ist nicht direkt am S-Bahnhof, wenn man im Björnssonweg wohnt, aber unsere Bewohner besorgen sich günstig gebrauchte Fahrräder, sind dann mobil. Ich denke, das wird gut gelingen und die Bewohner werden sich da wohlfühlen.
Die Voraussetzungen für eine gute Integration am Björnssonweg scheinen gegeben. Allerdings bedeutet öffentliche Unterbringung auch, dass die Plätze nicht von Dauer sind.
Wir wollen, dass die Leute bei uns wieder ausziehen. Und insofern ist die Integration am Ort dann manchmal auch nur temporär. Wahrscheinlich werden die wenigsten Menschen, die jetzt bei uns in die Unterkunft im Björnssonweg einziehen, später in Blankenese eine Wohnung finden. Die an der Sophienterrasse untergebracht sind, werden dann wohl auch in andere Stadtteile ziehen, wenn sie eine Wohnung finden. Trotzdem ist aber schon mal dieser Schritt in die Stadtgesellschaft hinein, in einen Stadtteil hinein, wichtig zur Integration, also eben Einschulung, Kita-Besuch, auch wenn man dann den Stadtteil nochmal wechselt.
Ein weiterer Besuch im Björnssonweg. Noch einmal versuche ich, mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen. Mit denjenigen, die, wie es oft heißt, skeptisch sind. Aber es ist schwierig, sie zu finden. Vielleicht sind es gerade diejenigen, die heute auf gar keinen Fall mehr mit Medien reden wollen. Diejenigen, die reden, stehen der geplanten Unterkunft meist positiv gegenüber. Aber auch sie wollen nicht immer ins Mikrofon sprechen. Hinter vorgehaltener Hand erzählen sie, dass es vor allem die Zugezogenen seien, die hier keine Flüchtlinge möchten. Die, die noch nicht am Björnssonweg wohnten, als schon einmal Flüchtlinge hier lebten. Und eigentlich ginge es nur darum, dass sie ihre Ruhe hätten. Klaus Recht wohnt seit 3 Jahren im Björnssonweg. Mit Stock und Hund spaziert er langsam in Richtung des Wäldchens. Wie haben Sie das denn wahrgenommen hier, den ganzen Rummel mit den Medien und so? Es war ja ziemlich viel los hier.
Naja, das war ein blödsinnig aufgebauschtes Geschehen. Eigentlich ist nichts passiert. Nicht? Wir hatten nach allem, was wir über die Medien hörten und sahen, den Eindruck, da kommt ein großer Aufstand. Aber es waren 20 Leute. Und ich meine, sowas muss man tolerieren.
Was denken Sie, wie wird es werden, wenn jetzt hier Flüchtlinge wohnen?
Letztlich auch nicht anders als jetzt. Diejenigen, die sich daran stören, da sind einige sehr vermögende Leute, die versuchen jetzt ihre Häuser zu verkaufen, weil sie Angst haben, dass deren Wert gemindert wird.
Kennen Sie diese Leute?
Ja, ich meine so, wie man sich so in der losen Nachbarschaft kennt. Ich weiß, wer sie sind, aber...
Aber Sie persönlich haben keine Sorge?
Nein, nein. Ich halte das alles für Blödsinn, wenn man sich.
An der Sophienterrasse in Harvestehude wohnen seit Januar dieses Jahres Flüchtlinge. Susanne Schwendke von Fördern und Wohnen.
Also es läuft gut an der Sophienterrasse. Die Nachbarn sind einverstanden, also haben sich noch nicht beschwert über irgendetwas. Und ja, der Spielplatz ist jetzt fertig für die Kinder außen. Es ist sehr wohnlich und sehr friedlich, also es klappt ganz unauffällig und ist insofern ein gutes Beispiel dafür, dass es im Betrieb dann besser läuft, als man vorher gedacht hätte in der Nachbarschaft.
Am Björnssonweg 39 haben mittlerweile die Erdarbeiten begonnen. Die ersten Bagger stehen bereit. Die Baugenehmigung für diese Unterkunft gilt bis 2032. Danach muss das Gelände wieder renaturiert werden und in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden. Dann wird es wieder eine Lichtung an einem Wäldchen sein. Und die Anwohner vom Björnssonweg haben wieder ihre Ruhe.
Geruchsbelästigung durch fremde Speisen, wie die Blankeneser mit der neuen Flüchtlingsunterkunft umgehen. Das war eine Sendung von Friederike Meyer. Es sprachen die Autorin, Katrin Jäger und Sascha Lenting. Technik, Friederike Meyer. Redaktion, Katrin Jäger. Eine Produktion von TIDE, Hamburgs Community-Sender und Ausbildungskanal 2016. Diese Sendung steht zum Nachhören ab 15 Uhr auf mixcloud.com unter TIDE aktuell. Wir freuen uns über eure Kommentare auf Facebook. Morgen läuft an dieser Stelle das TIDE aktuell Magazin.